Herzlich willkommen in der Brettspielbar, dem Brettspiel-Podcast von brettspielbox.de und spielbar.com. Lieber Christoph, einen wunderschönen guten Morgen und liebe Grüße nach Bonn.
Ja, hallo Jürgen, freue mich mal wieder über Brettspiele zu sprechen, was wir ja sonst nie machen, aber heute haben wir direkt 5 Eindrücke, die wir mit euch teilen wollen.
Ja, wir sprechen heute über Eternitium Next Generation, Under the Mango Tree, Medium, Menefer und Infiltrators. Das wird also eine ganz spannende Mischung von einer kleinen Erweiterung bis hin zu dem Expertenbrecher. Das hören wir dann gleich, ob es so ist. Ich darf starten. Und gerade rechtzeitig, kurz vor der Nominierung der Kandidaten fürs Spiel des Jahres, hat Ornament Games ganz pfiffig agiert und sie haben noch die Erweiterung für Eternitium fertiggestellt und noch schnell verschickt. Das ist sehr gut. Dann bringt es das Spiel nochmal in die Aufmerksamkeit, hoffentlich auch der Kolleginnen und Kollegen in der Jury. Und auch ich habe Eternitium gespielt und unsere Zuhörer wissen, das war eines meiner Herbst-Highlights letztes Jahr. Dieser kleine Deckbilder, wo man sein eigenes Deck aufbaut, um damit letztlich Aufgabenkarten zu erfüllen, die in Form von Zeitaltern auf dem eigenen Stapel vor einem liegen, wo man sich quasi durcharbeiten muss. Und die Erweiterung Next Generation, die jetzt bei Ornament Games erschienen ist, ist auch wieder erdacht von Thomas Carlier, der ja auch schon das Grundspiel gemacht hat. Und man kann das, also ich hoffe, das wird jetzt nicht negativ aufgefasst, es ist eine More of the Same Erweiterung, so würde ich mal formulieren. Es sind neue Technologien mit drin enthalten, 3 Basistechnologien, 3 fortschrittliche Technologien, die einfach nochmal eine gewisse Abwechslung reinbringen in den Technologiestapel, den man dort zur Auswahl hat. Und was mir besonders gut gefällt, weil ich habe Eternitium im Herbst ja wirklich, wirklich häufig auch als Solospiel gespielt. Es sind 5 neue Spezialmissionen für die Solopartie mit drin. Und insofern, da das Päckchen mit der Erweiterung gestern ankam, die erste Solo-Mission von den 5 habe ich auch schon gespielt. Die bringt schon eine schöne kleine Veränderung mit rein. Man startet dort mit mehr Startkarten, bekommt dafür keine weiteren Technologien hinzu, muss also quasi so mit seinem Set an Karten auskommen. Das ist aber dafür von Beginn an etwas stärker und etwas schlagkräftiger. Das fand ich einen ganz pfiffigen Mechanismus. Machte das Spiel auch noch mal einen Schritt zügiger in der Solo-Mission. Also ich bin vergleichsweise zügig da durchgekommen. Das hat mir richtig gut gefallen. Und jetzt bin ich dann natürlich gespannt auf die anderen 4 verbliebenen Solo-Missionen. Aber zumindest die eine wollte ich dann gestern direkt mal ausprobieren, weil ich ja wusste, dass wir heute Morgen aufnehmen. Nochmal der Hinweis, das ist einer meiner Favoriten gewesen im Herbst und ich weiß nicht, ob es nominierungsfähig ist. Ich würde es nominieren, weil es mir richtig gut gefällt. Schauen wir mal, was die Jury dann in der kommenden Woche da an Nominierungen raushaut. Vom Spiel her, von den Rahmendaten, ändert sich quasi nichts. Also es bleibt weiterhin mit 1 bis 5 Personen spielbar. Ab 10 Jahre aufwärts dauert so 20 bis 30 Minuten. Gestern habe ich, wie gesagt, in der ersten Solo-Mission eine relativ zügige Partie gespielt. Das ist ein einfaches kleines Kartenpäckchen mit ein paar Karten drin. Und wenn man was kritisieren möchte, dann, dass die Grundspielschachtel ja schon recht kompakt war. Und dieses kleine süße Kartenpäckchen leider nicht mehr in die Grundspielschachtel mit reinpasst und deswegen dann als Kartenpäckchen jetzt daneben stehen muss. Das wäre schön gewesen, wenn das noch irgendwie hingehauen hätte, aber jammern auf hohem Niveau. Was ist noch negativ? Ich werde mir ein zweites Grundspiel kaufen, weil meine Grundspielkarten, ich habe es ja wirklich häufig gespielt und man sah dann schon einen kleinen Unterschied zu den jetzt nagelneuen Erweiterungskarten. Also entweder muss ich die Erweiterungskarten einfach jetzt mal ein paar Mal mischen und mal mit Chipshänden und Salzstangenhänden einmal bearbeiten.
Oder super Idee, Jürgen.
Oder einfach nochmal ein neues Grundspiel kaufen. Da ich das so oft spiele, tendiere ich tatsächlich eher zu dem, ach, ich lege mir noch ein Grundspiel hier auf den Vorrat. Also es gibt ja so zwei, drei Spiele, wo ich ein zweites Set oder ein zweites Spiel tatsächlich noch in Folie im Regal liegen habe. Archipelago ist eins davon. Die Crew ist ein anderes, wo ich das so mache. Und Eternitium hat gute Chancen, dass das da auch so wird.
Also, da sollten wir mal eine Sonderfolge machen, wie ich meine Spiele so weit präparieren kann, dass ich sie auch noch mit Erweiterung spielen kann.
Also. Es liegt aber bei mir jetzt echt dran, dass ich Eternitium im Herbst ja wirklich, wirklich oft und runter gerockt habe. Also, es war ja wirklich eins der häufigst gespielten Spiele von mir im letzten Jahr. Insbesondere, weil ich es auch wirklich häufig solo gespielt habe, weil mir das... Ich bin ja sonst nicht so der Solospieler, aber das hat mich ja tatsächlich gepackt. Und ich fand die Aufgaben immer sehr, sehr schön und sehr reizvoll. Und von daher, man sieht einen kleinen Unterschied bei den Karten. Wobei es auch nicht dramatisch ist, weil dann weiß man halt so, ach ja, jetzt als nächstes kommt halt eine neue Technologie. Trotzdem muss ich ja erst eine der vorhandenen dann wegkaufen. Ne? Also von daher ist das tatsächlich nicht kritisch und nur ein ästhetischer Aspekt. Ja, das spielt im Weltraum und du wechselst jetzt vom Weltraum in die Natur auf unserer Welt und erzählst uns etwas von Mangobäumen.
Genau, also zumindest wird der Mangobaum jetzt in den Mittelpunkt gesetzt, nämlich Under the Mango Tree ist eine Deep Print Games Frühjahrsneuheit. Karl Lange ist der Autor, Dennis Lohhausen hat wirklich sehr, sehr schönes Artwork gemacht. Also das macht schon mal sehr viel Spaß, sich das Spiel anzugucken. Man kann es mit 2 bis 4 Leuten spielen. Spieldauer sind ja 20 Minuten. Das ist, so wie es auch schon angelegt ist, tatsächlich ein Familienwohlfühlspiel, so würde ich es jetzt mal ausdrücken. Wir spielen über mehrere Runden so ein Drafting-Mechanismus und tauschen eben halt Karten untereinander aus. Auf diesen Karten, die sind zweiseitig, also ich habe eine Seite oben und eine Seite unten. Wenn ich sie bekomme, muss ich mich entscheiden, auf welche Seite ich denn dann in meine Auslage hineinlegen möchte. Und das kann ich eben halt an 5 verschiedenen Stellen tun, worüber ich dann Punkte sammle. Den Rest gebe ich dann eben halt zur rechten oder linken Seite weiter, je nachdem, in welcher Runde ich mich da gerade befinde. Und das, was wir machen, ist eben halt an 5 Stellen Sachen sammeln. Das sind unterschiedliche Fische. Je mehr ich von diesen unterschiedlichen Fischen habe, desto exponentiell steigt dann die Siegpunktvergabe an. Ich muss Pärchen sammeln. Je mehr Pärchen ich habe, umso besser ist es. Ich sammle Bienen. Je mehr Bienen ich im Vergleich zu meinem rechten und linken Nachbarn habe, wunderbar, bekomme ich ebenfalls Punkte. Ich sammle Roboter, die ein Stück weit so den Müll aufräumen. Da habe ich eine feste Vorgabe, dass ich so und so viele Roboter bis zum Ende des Spiels gesammelt haben muss, damit ich keine Minuspunkte habe. Und ich sammle und lasse damit so einen Mangobaum eben halt entstehen, Mangos. Und in dem Mangobaum sitzen auch noch Papageien. Und am Ende multipliziere ich die Mangos mit den Papageien und habe dort nochmal zusätzliche Siegpunkte. Das war's auch schon. Mehr ist das Spiel nicht. Somit muss man jetzt tatsächlich dieses Spiel, was mir so ein bisschen schwerer fällt, tatsächlich an dieser Stelle eher aus der Brille eines Einsteigerfamilienmenschen betrachten, hat auch nur eine Wertung von 1,33 an Schwierigkeit bei Boardgame Geek, was definitiv zutreffend ist. Sehr simple Regeln, sehr einfach zu verstehen, so ein nettes kleines Wohlfühlspiel, aber tatsächlich auch ohne großartigen Tiefgang, so würde ich es tatsächlich sehen. Mhm. Man macht bei dem Spiel nichts falsch. Ich glaube aber, dass es im Familienspielbereich auch bessere Spiele gibt.
Mhm. Ja, ich habe es noch nicht gespielt. Ich habe es auch nicht hier. Du hast mich jetzt also, auch nicht motiviert, es mir mal zu organisieren.
Ja, also was sie natürlich schön gemacht haben, ist das Ganze eben halt auf die Spieleranzahl anzupassen. Da sind unterschiedliche Ziele dann drin und so weiter. Also das, da haben sie also redaktionstechnisch alles richtig gemacht. Mir fehlt irgendwie noch ein zusätzlicher Spannungsbogen drin. Also es hat ein paar Sachen, die man eben halt aus anderen Spielen kennt. Aber weiß ich nicht, also irgendwas, ich könnte noch nicht mal genau sagen, was, aber irgendwas fehlt noch an dem Spiel, wo ich sagen würde, ja, da hätte ich jetzt auch Bock, das diverse Male noch auf den Tisch zu bringen. Somit war das jetzt aus meiner Perspektive, und das ist jetzt ein bisschen schwerer tatsächlich zu beurteilen, für so ein eher Einsteiger-Familienspiel, so ein Wohlfühlding. Aber wir haben am Ende uns halt alle angeguckt und gesagt, okay, das war's jetzt. Also mehr passiert da jetzt auch nicht. Und wenn wir jetzt die nächste Partie machen, dann ist es wieder davon abhängig, welche Karten wir kriegen, entscheiden links, rechts, was auch immer. Natürlich habe ich ein gewissen, kann ich natürlich ein bisschen sehen, je weniger mitspielen, desto mehr Karten habe ich halt zur Verfügung und kann halt da schon ein bisschen beeinflussen, welche Sachen nochmal eventuell zu mir zurücklaufen. Aber naja, also es hat mich jetzt tatsächlich nicht komplett von den Sitzen gerissen. Another Mango Tree erschien bei Deep Print Games, Karl Lange der Autor, und ja, eher so im unteren Familienspielsegment einzusiedeln.
Ja, das nächste Spiel, was ich vorstellen möchte, ist tatsächlich auch gar nicht so trivial einzuschätzen, einzustufen und den Start dazu zu machen. Ich würde dir gerne Medium vorstellen. Das ist bei Perdix Spiele erschienen, letztes Jahr im Herbst zur Messe in Essen. Obwohl es da schon 5 Jahre auch auf Englisch auf dem Markt war. Also es hat eine ganze Zeit gedauert, bis das dann jetzt eine deutsche Lokalisierung gefunden hat. Ist ein Spiel von Christopher Bedell, Paul Bender und Maggie Clayton. Auf der Schachtel steht 2 bis 8 Mitspielende. Ich habe es einmal zu 8 gespielt, da war es mir ein bisschen zu zäh, beziehungsweise die Wartezeit ein bisschen zu groß. Ich würde es lieber eher so bis maximal 5, 6 Leute spielen. Man kann auf eine Punktzahl spielen. Wir haben einfach so lange gespielt, wie wir Lust dran hatten. Denn Medium ist sowieso etwas Besonderes. Das hat weniger mit Regeln, mit Mechanik oder mit Strategie zu tun, sondern ja vielleicht eher so Bauchgefühl das Spiel oder Empathie das Spiel oder ja, ja. Teamwork das Spiel. So könnte man es vielleicht formulieren. Denn letztlich geht es ja eigentlich um sowas wie Gedankenübertragung, so würde ich mal formulieren. Und zwar spielen wir reihum und es spielen immer 2 Mitspieler gemeinsam. Die bekommen eine Begriffskarte, da sage ich gleich noch was zu, weil das finde ich redaktionell sehr schön gemacht. Die bekommen eine Begriffskarte, spielen die aus und müssen sich jetzt beide gleichzeitig ein Wort überlegen, was zu diesen beiden ausgespielten Begriffskarten passt. Also irgendwie so eine Schnittmenge muss man finden. Erinnert an der Stelle so ganz entfernt an Just One, aber hier mit dem Ziel, dass man eben sich das gleiche Wort überlegt, und die Auflösung geschieht dann einfach durch, man zählt runter 3, 2, 1 und dann sagen beide das Wort, über das sie jetzt gerade nachgedacht haben. Und wenn man da sofort den ersten Treffer hat, dass also beide das richtige Wort ausrufen, dann ja, Jackpot, dann gibt's Punkte und das ist einfach ein total geiles Gefühl. Also das macht dann einfach richtig Freude und das ist dann so ein Hochgefühl, so wow, okay, wir sind jetzt bei den beiden Grundbegriffen sind wir sofort drauf gekommen. Aktiv involviert sind also eigentlich immer die beiden Spieler, die gerade an der Reihe sind. Und das ist auch der Knackpunkt bei dem Spiel. Die anderen könnten jetzt unbeteiligt rumsitzen. Dann ist das Spiel nicht so erfolgreich gewesen in meinen Gruppen. Richtig schön war das Spiel, wenn die anderen auch in den Momenten, wo sie nicht aktiv dabei sind, trotzdem mitgeknobelt haben und überlegt haben und man dann im Anschluss an die Auflösung, also wenn die beiden aktiven Spielenden ihr Wort jeweils gesagt haben, wenn man dann in den Austausch gekommen ist, so, oh, das war aber eine gute Idee der Begriff, da wäre ich nicht drauf gekommen, das hast du dir richtig gut überlegt oder ach, wieso habt ihr denn nicht das und das gesagt? Das wäre jetzt so mein erster Begriff gewesen, auf den ich gekommen wäre. Also davon lebt das Spiel eigentlich, dass alle trotzdem immer dabei sind, dass man sich gemeinsam wundert, was den anderen eigentlich für Begriffe einfallen, dass man gemeinsam lacht, wenn obskure Begriffe rausgekommen sind und dass man vielleicht sogar in eine Diskussion reinkommt. Dann ist das Spiel richtig, richtig schön. Und dabei gefällt mir, und jetzt komme ich auf die Auswahl der Karten, die ich gerade schon mal angesprochen hatte, mir gefällt unheimlich gut, dass die Karten, die in der Schachtel drin sind, quasi in so thematischen Sets drin sind. Das heißt, ganz grundsätzlich sind da Karten in dem Kartenstapel drin, aus dem dann verteilt wird, wo man sagt so, okay, da gibt's so ein paar Begrifflichkeiten, die passen halt einfach zusammen und man kommt auch da drauf. Und ich finde, das ist wirklich redaktionell eine wirklich kluge Entscheidung gewesen, das genauso zu machen. Wie gesagt, auf der anderen Seite hat das Spiel auch wirklich seine Schwächen. Wenn man also nicht aktiv Lust hat, sich zu involvieren und sich einzubringen, dann hat man halt in der Zeit, wo die beiden spielen, einfach Downtime. Denn die beiden spielen gegebenenfalls noch weiter. Hat man nämlich nicht sofort einen Treffer gefunden mit den beiden Worten, die sich beide überlegt haben, dann darf man jetzt nochmal und danach nochmal versuchen, ein Wort sich auszudenken, aber jetzt nicht mehr zu den beiden Begriffen, die auf den Karten standen, sondern in den beiden Folgerunden jeweils zu den Begriffen, die man ausgerufen hat. Ja, das heißt, das entwickelt sich so nach und nach fort und dadurch ist es dann auch wirklich häufig so, dass man beim dritten Versuch dann wirklich auf einen gemeinsamen Treffer kommt und dann ein Wort findet. Und dann kriegt man halt etwas niedrigere Punkte, als wenn man das sofort beim ersten Begriff treffen würde oder ja eine Übereinstimmung hätte. Aber wie gesagt, so das auf Punkte spielen war bei uns jetzt gar nicht so das Entscheidende. Dennoch, ich hatte auch eine Runde, die wollten unbedingt dann eben auch die Punkte ausmessen. Da fand ich ganz schön, dass man eben immer zu zweit Punkte kriegt. Es geht also nicht einer gegen alle, sondern man spielt immer in Teams zu zweit gemeinsam. Und von daher ist es eher so ein Socializing-Event und auch eine Möglichkeit, gerade in Spielrunden, wo man sich vielleicht noch nicht kennt, sich auch ein bisschen kennenzulernen. Ich habe fest vor, dass ich das mitnehme zu Stadtland spielt im Herbst. Im September findet das ja wieder statt, bei uns auch in Herzogenrath in der Stadtbücherei. Und das wäre was, wo ich, glaube ich, Mitspielende schön zusammenbringen kann, die sich vielleicht noch nicht kennen über das Spiel. Das würde ich sehr, sehr gerne dann mal ausprobieren. Da bin ich also gespannt drauf. Also Medium, wie gesagt, 2 bis 8 Personen steht auf der Schachtel. Ich fand 5 bis 6 eigentlich eine schöne Anzahl an Mitspielenden. Im Prinzip kann man so lange spielen, wie man möchte. Wenn man es auf Punkte spielt, dann ist man so nach 30, 40 Minuten maximal fertig. Ab 12 Jahre aufwärts. Ist halt nichts für die Eurogamer Siegpunkt hin und her Schubser Stefan Feld Fans, so würde ich mal formulieren, sondern ist halt wirklich ein Spiel für Menschen, die Lust haben, sich darauf einzulassen, sich auf die Kommunikationssituation einzulassen und wirklich mal so diesem Bauchgefühl ein bisschen Raum zu geben, um sich auszutoben. Und dann hat das eben seine tollen Momente, eben immer so punktuell, wenn man so einen Treffer hat. Kann dann da wirklich schön unterhalten. Ja, das war Medium an der Stelle.
Ja, also ich habe es auch schon spielen können. Ich gebe dir recht. Aber du musst schon eine Truppe haben, die auch Lust dazu hat, sich auf das Ding einzulassen.
Ja.
Weil so ganz simpel ist es tatsächlich nicht. Es gibt auch Elemente, wo Leute tatsächlich sagen, wow, das kriege ich jetzt überhaupt nicht hin. Da ist irgendwie so ein Frustelement dann da. Also das muss man schon von der Gruppe so ein Stück weit abhängig machen, inwiefern eine gewisse Offenheit da ist. Ich verfolge dieses Spiel, glaube ich, schon seit diversen Jahren, weil ich habe das mal irgendwann auf der GenCon gesehen als Boardgame Geek da so eine Live-Vorstellung machte und fand das faszinierend, wie die da am Spieltisch eben halt diese in Anführungszeichen Gedankenübertragung hinbekommen haben. War jetzt sehr angetan, dass es das jetzt endlich auch auf Deutsch gibt.
Mhm. Und ich finde auch die Kartensets wirklich in der deutschen Lokalisierung schön gemacht. Also das passt richtig schön zusammen bestärkt damit auch das Spielgefühl, was es ja transportieren möchte. Also ein wirklich schönes Ding in meinen Augen für die passende Runde. In meiner Eurogamer-Runde habe ich es gar nicht erst auf den Tisch gebracht. Also das wäre, glaube ich, selbst als Absacker nach Wasserkraft nicht das richtige Ding für die Runde gewesen.
Ja, von einem abstrakten Spiel hin zu einem thematischen Spiel würde ich doch schon sagen, auch wenn natürlich die Mechanik ein Stück weit im Vordergrund steht. Aber ich finde, es ist thematisch, kommt dieses ägyptische Spielgefühl dann doch sehr, sehr gut durch. Die Rede ist von Menefer, was im letzten Jahr bei Ludonova erschienen ist und jetzt bei Pegasus lokalisiert worden ist. Ich glaube, Anfang des Jahres auf Deutsch dann erschienen. Man kann es mit 1 bis 4 Leuten spielen. Spieldauer ist angegeben 60 bis 120 Minuten. Das würde ich tatsächlich massivst in Frage stellen. Also ich glaube, es ist eher 120 plus. Auch davon abhängig, wie häufig ich es schon gespielt habe. Ich glaube, wenn man es ein paar Mal gespielt hat, sind 120 Minuten gut machbar. 60 scheint dann eher so ein Ding zu sein für die eine Person. Das Alter von 14 bei einem Schwergewichtsfaktor von 3,7 ist, glaube ich, auch ganz gut und passend. Der Autor ist Hermann P. Mian. Wie gesagt, bei Ludonova ursprünglich und erschienen und bei Pegasus lokalisiert. So, und was machen wir jetzt? Wir tauchen über 3 Zeiteinheiten ein in diese ägyptische Welt und wollen Pyramiden bauen, Pharaonen oder Menschen eben halt begraben, wollen eben halt am Nil entlang Fischfang betreiben, um eben halt Nahrung für die Aktionen hinzukriegen. Wir wollen so ein Stück weit ja den ägyptischen Göttern auch huldigen und auch ein Gleichgewicht herstellen. Das ist nämlich sehr, sehr schön gemacht. Ich habe die Feder und das Herz und Ziel ist es ja am Ende, also haben es die Ägypter damals gemacht, dass sie eben halt die Waagen gegeneinander aufgewogen haben und geguckt haben, passt das, ist der Mensch im Gleichgewicht, wenn er eben halt den letzten Schritt dann ja ins Nirvana dann hinübertritt, wobei Nirvana, glaube ich, nicht der richtige Ausdruck für Ägypten ist. Und so sind wir an ganz, ganz vielen Stellen halt unterwegs. Tatsächlich haben wir in diesen 3 Runden jeweils 9 Aktionen, die dann gewisse Kettenzüge dann auch ermöglichen. Wir starten am Anfang, das ist sehr, sehr nett gemacht, mit 3 Gehilfen, die wir auf eine Aktionsleiste hineinbringen. Und über das Hineinbringen aktivieren wir ein Plättchen, was vor unserem Gehilfen steht. Und mit diesem Plättchen können wir eben halt dann verschiedene Aktionen machen, wie beispielsweise Fischfang, wie beispielsweise eine Sphinx fertig machen, um sie dann in einem nächsten Zug einzusetzen, wie einen Leichnam erstmal einbalsamieren, um ihn anschließend begraben zu können, wie eine Priesterin in den Tempel hineinlaufen zu lassen, um dort eine Opfergabe zu bringen, wie auf einer Leiste nach vorne zu gehen, um dort an den Pyramiden weiterzubauen. Da gibt es 2 verschiedene. Es gibt einmal die große Pharaonenpyramide und dann 3 Pyramiden, die für die Göttinnen stehen, wo wir eben halt unterwegs sein müssen. Und du merkst jetzt gerade schon vom Erzählen, es sind sehr, sehr viele Aktionen. Der Einstieg in das Spiel mit der Symbolik, die Symbolik zu verstehen etc., das braucht eine gewisse Zeit. Also ich würde immer empfehlen, dass alle sich die Regeln einmal vorher durchgelesen haben und dann man noch eine kleine gemeinsame Regellesung macht, um in das Spiel hineinzukommen. Wir haben auch tatsächlich das erste Zeitalter dieser 3 war deutlich länger als dann das Zeitalter 2 und 3. Also man hat eine tolle Lernkurve vom Verständnis der Symbolik und was ich dort gerade mache. Und man hat auch eine tolle Lernkurve von der ersten Partie zur zweiten Partie, weil man gewisse Fehler eben halt dann nicht macht. Ich habe eine schöne Interaktivität eben halt über das Einsetzen dieser Gehilfen. Denn immer dann, wenn jemand anderes, da sind fünf verschiedene Leisten, auf die ich die Gehilfen einsetze, wenn jemand anderes noch einen zusätzlichen Gehilfen dahin packt, wo bereits einer steht, muss dann Fisch gezahlt werden. Und stehen da sogar zwei, müssen drei Fische, stehen da sogar drei, müssen sogar fünf Fische gezahlt werden. Das kann mitunter auch teuer sein. Und somit habe ich eine sehr, sehr nette Interaktivität in diesem Spiel, zu gucken, auf welchen Leisten gehe ich jetzt gerade vorwärts, wo setze ich jemand anderen unter Druck, wo muss ich vielleicht schneller noch mich dazusetzen, jetzt erstmal nur einen Fisch zahlen, weil danach wird es vielleicht noch teurer. Ich setze, wie gesagt, erstmal die Gehilfen ein. Das ist die eine Möglichkeit. Ich habe drei Gehilfen, also es sind die ersten drei Aktionen. Ich bringe die Gehilfen auf die Nachtseite. Das wäre meine zweiten drei Aktionen, die halt möglich sind. Und kann dann eben meine Aktionsstärke halt auch noch weiter nach vorne pushen. Also das ist halt auch nochmal so ein zusätzlicher Effekt in diesem Spiel, dass die Aktionsstärken halt auch im Laufe des Spiels besser und stärker werden, aber eben nicht überall gleichmäßig, sondern da, wo ich halt eingesetzt habe. Und dann habe ich noch die Möglichkeit, mir für die kommenden Züge, also für das zweite und dritte Zeitalter, Plättchen wieder zurückzunehmen. Mir darüber Gedanken machen, welche Aktionen auf diesem Plättchen abgebildet sind, die ich dann halt in der nächsten Runde nutze, und gleichzeitig noch eine kleine Aktion zu machen, die am Rande dieses Plättchen ist, das ist nämlich die Belohnung für das Plättchen zurücknehmen. Mhm. Ja, und somit habe ich auf der einen Seite, wie ich finde, das gerade schon mal so beschrieben habe, eine recht thematische, nette Sache, die eben halt sehr viel auch tatsächlich mit Ägypten zu tun hat, was auch so ein Stück weit nachvollziehbar und aufeinander aufgebaut ist. Und auf der anderen Seite eben halt einen sehr interessanten Mechanismus-Mix, eben halt eine Art Worker-Placement, wo ich mir dann verschiedenste Aktionen freischalte und diese Aktionen im Laufe des Spiels halt auch stärker und besser mache. Sehr viel Material drin, sehr hübsches Holzmaterial, was eben halt Ludonova bzw. Pegasus in das Spiel hineingebracht haben. Es ist sehr viel Abwechslung drin, sehr viele Plättchen, die eben halt von Partie zu Partie auch ausgetauscht werden, sodass man hier halt Unterschiede auch erlebt. Und es gibt unterschiedliche Strategien auch zum Sieg. Also ich habe jetzt mittlerweile vier Partien gespielt und so in meiner Wahrnehmung gab es tatsächlich drei unterschiedliche Siegstrategien und wahrscheinlich gibt es darüber hinaus noch mehr. Ich habe also jetzt hier drei festgestellt, wo jemand unterschiedliche Schwerpunkte auf Sachen, auf Aktionen gesetzt hat und damit dann zum Sieg kam. Hängt halt einfach auch von der Stärke der jeweiligen Aktion ab und sicherlich auch ein bisschen vom Glücksfaktor, wo setzt wer gerade was ein, welche Ressourcen stehen mir dann zur Verfügung und so weiter. Also für mich eigentlich ein ganz, ganz tolles Spiel, wird auch auf BoardGameGeek aktuell mit einer 8,2 bewertet, was ja schon ein sehr, sehr, sehr guter Wert ist. Mhm. Und wer solche Mechanikmixe mag, wer Lust hat, sich in sowas hineinzudenken und ja mit unterschiedlichen Aktionsmöglichkeiten auch teilweise recht gut vorherzuplanen und in Teilen aber auch schnell mal eine Aktion hineinzuschieben, um bestimmte Sachen eben halt möglich zu machen, bevor jemand anders das macht, der ist bei diesem Spiel definitiv richtig. Also von meiner Seite eine absolute Empfehlung.
Jetzt müssen wir das nur noch irgendwie in meine Komfortzone geschoben kriegen, ne? Hm.
Ja, aber das geht tatsächlich besser, als du glaubst. Also das ist tatsächlich so ein Spiel, wo ich das Gefühl habe, das funktioniert auch tatsächlich sehr gut. Also da gibt's andere Spiele, die fand ich weniger intuitiv und noch komplizierter als dieses hier. Also von daher hat mir das wirklich sehr viel Spaß gemacht. Mal gucken, vielleicht kriegen wir das ja mal irgendwann zusammengespielt.
Es bieten sich ja in Kürze Tage, wo wir vielleicht gemeinsam spielen können.
Genau.
Ja, nochmal die Rahmendaten. Du hast gerade über Menefer gesprochen. Das ist bei Pegasus Spiele erschienen. Von Germain P. Milan. 1 bis 4 Mitspielende, 120 Minuten aufwärts, deine Einschätzung und ab 14 Jahren. Ja, und jetzt obliegt mir, da irgendwie einen Übergang zu finden. Das wird schwierig. Also machen wir doch. machen wir einen knallharten Bruch, denn ich möchte dir, nachdem ich vorhin schon ja quasi so ein Kommunikationsspiel hatte, komme ich jetzt mit noch was, wo das soziale Zusammenarbeiten ganz wichtig ist, nämlich ein Deduktionsspiel, und zwar ein kooperatives Deduktionsspiel mit Infiltrators. Das ist bei Strohmann Spiele lokalisiert worden, ein Spiel von John und Liam Keane. Funktioniert mit 2 bis 5 Mitspielenden ab 10 Jahre aufwärts. Und wir bekommen bei Infiltrators die gemeinsame Aufgabe, dass wir Spione identifizieren und enttarnen sollen. Diese Spione sind zufällig ausgewählte Spielkarten, die es in mehreren Farben gibt, mit jeweils einer Zahl auch noch drauf. Ja, das heißt, je nach Mission kommen da einige Zahlen auch raus, aber grundsätzlich haben wir die Zahlen 2 bis 15 drin. Die Einser sind dann nochmal Sonderkarten, die gibt's auch. Und das Ganze in 5 Farben. Aber je nach Mission starten wir mit einem unterschiedlichen Setup. Von diesen Karten, die sind einfach auf einem Nachziehstapel in der Tischmitte, bekommen wir einige Karten auf die Hand. Und wir legen verdeckt in die Mitte Karten aus, und das sind dann die Spionkarten, die wir jetzt identifizieren sollen. Das heißt, wir müssen von diesen Karten die Farbe und die Zahl herausbekommen. Und dafür dürfen wir unsere Handkarten nehmen, denn mit unseren Handkarten dürfen wir Hinweise geben. Entweder dürfen wir Hinweise geben zu einem Spion, den wir uns angeschaut haben. Dann stellen wir den quasi vor uns selber, sodass die anderen den nicht sehen können. Ich darf aber auch Hinweise erfragen bei anderen Mitspielenden, indem ich dort eine Handkarte vor oder neben deren Spionkarte lege. Der Mitspielende, der oder die Spionkarte hat, muss dann die Karte ausrichten, und zwar senkrecht, wenn es eine Übereinstimmung gibt. Und Übereinstimmung bedeutet, dass die Farbe übereinstimmend sein muss oder dass die Zahl übereinstimmend sein muss oder dass es eine mathematische Beziehung bei den Zahlen gibt, und zwar abgestellt auf Vielfache oder Teiler. Das ist also von daher so ein bisschen mathematisch angehaucht. Wer jetzt sagt so, die Teiler von 6 kriege ich nicht so schnell zusammen, dem sei aber zugerufen, das geht, weil auf den Karten ist neben der Zahl in der Ecke auch noch angegeben, welche Teiler und welche Vielfachen es gibt. Das heißt, wer das nicht ausrechnen möchte, der kann oder die kann einfach auf die Karte gucken. Das Schöne ist, dass hier über diese kooperative Komponente wirklich frischer Wind in dieses Genre der Deduktionsspiele reinkommt. Wir müssen immer zusammenarbeiten, und das, was auf dem Tisch liegt, dürfen wir benutzen, und wir dürfen das für die Kommunikation benutzen. Das heißt, wir können gemeinsam knobeln, wir können gemeinsam überlegen, was können wir denn jetzt hier an Lösungsmöglichkeiten eingrenzen, was kann denn eigentlich noch in Frage kommen. Damit ist verbunden auch ein ganz kleiner Knackpunkt, nämlich die Alpha-Spieler-Problematik, die kann sich hier durchaus so ein bisschen durchdrücken. Also das kann in dem Spiel passieren, dass, wenn sich eine Mitspielende oder ein Mitspielender nicht im Griff hat, da so ein bisschen so ein Dominanzverhalten reinkommt. Das sollte man dann in der Spielgruppe hoffentlich irgendwie in den Griff bekommen. Was ich sehr schön wiederum finde, ist, dass wir über Trainingsmissionen in das Spiel eingeleitet werden. Das heißt, wir spielen Trainingsmissionen durch. Und wenn wir die durchgespielt haben, dann wissen wir letztlich, wie das Spiel funktioniert. Und dann können wir die Spielregel auf die Rückseite drehen, und dann starten die Missionen 1 bis 20 im Spielregelheft. Die unterscheiden sich dann immer, was den Spielaufbau angeht. Und wir bekommen mitunter in den Missionen Spezialanweisungen, also irgendwelche Herausforderungen, die wir dann zusätzlich eben noch berücksichtigen müssen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es Mitspielende gibt, die sich schwer tun mit den Teilern und mit den Vielfachen, wo dann auch eben diese Hilfe auf den Spielkarten nicht so richtig weitergeholfen hat. Aber wenn man das ein bisschen außen vor lassen kann, dann habe ich festgestellt, ist Infiltrators wirklich ein richtig schönes Deduktionsspiel, was eben mit dieser kooperativen Komponente oder diesem kooperativen Setup, was wir da haben, wirklich in den Gruppen funktioniert und sehr schön funktioniert. Und was mir unheimlich gefallen hat, war dieser Einstieg über die Trainingsmissionen. Selbst mit Spieleinsteigern kam man darüber relativ gut rein. Das war dann sehr zügig, dass wir in die Missionen vorstoßen konnten. Die 20 Missionen sind sehr unterschiedlich. Einige fanden wir sehr leicht. Das kann aber mitunter auch eben an der Kartenverteilung liegen, ja, wenn dann richtig schön passend Zahlen und die Karten, die Farben der Karten kommen, dann kriegt man so ein Rätsel eben auch mal relativ zügig geknackt. Dennoch ist dann durchaus noch eine Herausforderung da, dieses Level oder diese Mission nochmal zu spielen. Also es war jetzt nicht so, dass wir gesagt hätten, so ja, Mission ist erfüllt, brauchen wir nie wieder, sondern wir hatten dann doch Missionen dabei, wo wir dann am nächsten Spieleabend gesagt haben, ach, lass uns doch die eine nochmal spielen mit der Sonderregel, die da drin war, oder lass uns das andere machen, oder lass uns eine nehmen, wo uns keine Sonderregeln irgendwie in die Quere kommen, weil wir einfach nur eine ganz lockere Partie machen wollen. Dass da dieser Möglichkeitenraum drin war, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und ich habe dann nochmal nachgeguckt und tatsächlich, als es das Spiel noch auf Englisch gab, hat der Peer bei uns auf der Spielbar, also spielbar.com, das Spiel auch schon ganz besonders gelobt und hat das für seinen jährlich an Silvester vergebenen Preis des Silvesters berücksichtigt. Von daher sehr schön, dass es das dann jetzt eben auch von Strohmann Games auf Deutsch lokalisiert gibt. Seit dem Herbst letzten Jahres auf der Spiel in Essen ist es da verfügbar. Ja, das war Infiltrators, 2 bis 5 Mitspielende, 20 bis die ein oder andere Mission dann auch 30 Minuten aufwärts und ab 10 Jahre ist das prima spielbar.
Ja, super. Dann haben wir doch 5 nette Spiele in einer Bandbreite von sehr einfach bis hochkomplex und wieder zurück hingekriegt. Kooperativ, kompetitiv. Also da sollte doch für jeden heute was dabei gewesen sein. Und wir hören uns in alter Frische spätestens zum 1. Juni wieder, würde ich sagen.
Genau, dann kommen wir mit den Branchen-News und machen einige Brettspiel-News dann auch mit dabei drin.
Alles klar.
Wunderbar. Genießt den Frühling und anbrechenden Sommer und wir freuen uns, euch bald wieder auf euren Ohren besuchen zu dürfen. So geht der Satz zu Ende.
Prima. Genau. Eine schöne Zeit bis dahin. Macht's gut. Ciao. Ciao.
Danke, dass du der Plauderei an der Brettspielbar gelauscht hast. Wir freuen uns über Feedback, insbesondere bei iTunes, Panoptikum.io oder anderen Plattformen, über die du dem Podcast folgst. Wenn du uns direkt kontaktieren möchtest, geht das per E-Mail über kontakt@brettspielbar.de oder unsere Twitter-Accounts. Christoph ist dort unter @brettspielbox und Jürgen unter @spielbar_com zu erreichen. Wir freuen uns auch über Anregungen und Themenvorschläge für die kommende Episode. Für heute verabschieden wir uns und wünschen eine verspielte Zeit.